Ja, guten Abend, liebe Gemeinde. Ich bin heute Morgen tatsächlich in Stuttgart abgefahren. Meine Frau hat mich noch ein Stück weit zum Bahnhof gefahren. Ich bin zurzeit sehr viel unterwegs, bin jetzt am Sonntagabend spät nach Hause gekommen und heute schon wieder weg. Und ich habe zu ihr gesagt, ach, eigentlich fällt es mir ein bisschen schwer, schon wieder wegzufahren. Jetzt würde ich gerne zu Hause bleiben. Aber dann fragte sie mich, aber freust du dich nicht wenigstens ein bisschen jetzt auf die Evangelisation? Habe ich gesagt, natürlich sehr freue ich mich darauf. Denn von Jesus zu sagen und das Evangelium zu verkündigen, das ist das Großartigste, was man tun kann auf dieser Welt. Und am Sonntag darf ich ja auch wieder nach Hause und dann darf ich sogar ein paar Tage zu Hause bleiben. Das ist ja auch schön. Ja, Hoffnung, wenn man noch einmal von vorn beginnen will, das soll das Thema heute Abend sein. Ich weiß ja nicht, wie jeder von euch denkt und wie seine Lebenssituation ist, seine Beziehung zu Jesus ist oder vielleicht gar keine Beziehung zu Jesus da ist und vielleicht beschäftigt dich dieses Thema im Besonderen, dass du denkst, ich würde am liebsten nochmal von vorne beginnen, weil du vielleicht denkst, ich habe so viel versemmelt in meinem Leben. Das sind Beziehungen, die in die Sackgasse geraten sind oder zerbrochen sind und die ich gerne neu machen würde, wenn es ginge. Vielleicht bist du in deinem Beruf an den Anschlag gekommen, hast die Arbeitsstelle verloren und tust dir schwer, dich weiterzuentwickeln. Mancher ist mit seinen Finanzen ins Trudeln geraten und in Schulden und denkt, wenn ich nur noch mal von vorne anfangen könnte. Oder wenn die Lebensplanung völlig daneben gegangen ist und all das, was man sich vorgestellt hat, sich nicht verwirklicht hat, dann kann der Wunsch kommen, am liebsten würde ich noch mal von vorne anfangen. Bei manchem ist es sogar das Thema Glaube, dass ein Glaube ins Trudeln geraten ist, in eine Sackgasse geraten ist, nicht vorwärts geht, die Freude und der Friede, von dem die anderen reden, der ist einfach nicht da. Und du denkst, wenn ich nur noch mal von vorne beginnen könnte, auch vielleicht in meiner Beziehung zu Gott. Und vielleicht ist dein Thema ein ganz anderes, wegen dem du noch mal gerne von vorne anfangen würdest. Und du weißt nicht, wie. Nun, wenn du nicht weißt, wie, dann hoffe ich, dass du in 45 Minuten es wenigstens ahnen kannst, wie. Ich will versuchen, dir den Weg zu zeigen, den Gott uns gewiesen hat. Ich glaube, dass jeder Mensch eine neue Chance bekommen kann. Und ich glaube, dass jeder Mensch noch einmal neu anfangen kann. Und dass Gott es will. Und dass Gott uns die Tür öffnet. Dass wir so gewissermaßen zurück auf Anfang können. Manchmal machen wir so Spiele am Tisch, mehr so im Winter mit den Kindern und den Jugendlichen. Da muss man irgendwie mit Spielfiguren über so ein Spielfeld ziehen. Und irgendwann kommt man auf ein Feld, da heißt es zurück auf Anfang. Und das ist dann meistens eine Enttäuschung, weil man schon so weit gekommen ist und jetzt fällt man wieder zurück. Aber im Leben, da würde man gerne noch mal von vorne anfangen. Im Computer gibt es so einen Knopf, der heißt Reset. Da wird alles wieder auf Null gestellt und dann fängt man nochmal von vorne an. Geht das überhaupt? Kann man und kann ich, kannst du noch einmal von vorne beginnen? Wir werden die Woche öfter darüber sprechen, wenn wir zum Beispiel darüber nachdenken, wenn die Schuld uns verdammt oder wenn Versöhnung so schwer fällt oder wenn große, stolze Träume platzen und man denkt, wie könnte ich nochmal von vorne anfangen? Aber lasst mich ein paar Vorbemerkungen machen. Zunächst einmal gilt auch für uns Christen, man kann Geschehenes nicht ungeschehen machen. Das würden wir manchmal gerne. Es gibt Situationen in meinem Leben, wenn ich die auslöschen könnte aus meinem Leben, sodass sie nie geschehen wären. Ich würde was drum geben, aber es geht nicht. Und wenn man nochmal von vorne beginnen will, dann ist es auch ganz wichtig, dass man sich zu seinem eigenen Versagen stellt. Dass man nicht die Schuld auf irgendwelche Leute schiebt oder auf Situationen, dass man sich seinem eigenen Versagen stellt. Denn wir sollen auch lernen, auch aus unseren Fehlern, auch aus unseren Sackgassen sollen wir lernen. Wir müssen, wenn wir neu anfangen wollen, die Verantwortung übernehmen für unser Leben. Das gehört auch zu einem reifen Menschen, dass er Verantwortung übernimmt für sein Leben, auch Gott gegenüber die Verantwortung übernimmt für das, was schiefgelaufen ist. Nur dann kann Gott uns ernst nehmen, wenn wir uns auch zu unserem Versagen, zu unseren Irrwegen, zu unseren Fehlern, zu unseren Sünden stellen. Es muss deutlich werden, ich will ein anderes Leben. Als junger Mann habe ich einen Zivildienst gemacht in einem Krankenhaus und ich hatte einen Patienten zu versorgen, der hatte ein Bein amputiert bekommen, weil er starker Raucher war, ein sogenanntes Raucherbein. Es hatte der Mann ein Bein verloren und ich musste es ihm jeden Tag versorgen. Und eines Tages hat der Arzt ihn dabei erwischt, wie er auf einem Balkon stand und wieder geraucht hat. Und seine Frau hatte ihm sogar noch die Zigaretten ins Krankenhaus gebracht. Und der Arzt, der wurde so böse mit diesem Mann und hat ihn so geschimpft. Und hat ihm gesagt, wie soll ihr Leben anders werden? Wir mühen uns ab, aber sie wollen ihr Leben nicht ändern. Nun, wenn wir wieder von vorne anfangen wollen, dann ist es wichtig, dass wir uns der Verantwortung für unser Leben stellen, so wie dieser Mann es nicht gemacht hat. Er wollte einfach Hilfe, aber weiterleben wie bisher. Das geht nicht. Wenn wir von Neuem beginnen wollen, dann es ist meine ganz persönliche Überzeugung, ist Gott genau der Richtige, an den wir uns wenden können. Wenn wir die Bibel lesen, und ich lese sie seit 50 Jahren so gut wie jeden Tag für mich ganz persönlich, da sehe ich, dass Gott aus den Überresten der Geschichte von Menschen immer wieder Großartiges gemacht hat. Wenn Menschen ihren eigenen Weg gegangen sind und ganz an den Nullpunkt gekommen waren, dann hat Gott sie nicht aufgegeben, sondern hat gewissermaßen aus der Asche ihres Lebens etwas Neues gemacht, wenn sie sich an ihn gewendet haben. Gott ist ein Gott, der aus Überresten etwas Großartiges machen kann. Er hat sogar die Welt gemacht aus nicht wahrnehmbaren, so sagt es uns die Bibel. Er hat die Welt für unsere Augen aus dem Nichts gemacht. Das Leben und den Menschen geschaffen aus etwas, was für den Menschen nicht verfügbar war. Er hat Dinge geschaffen, die wir Menschen uns nie hätten vorstellen können, wenn Gott sie nicht gemacht hätte. Und deswegen kann Gott aus deinem Leben etwas machen, was du dir nicht vorstellen kannst. Wenn du denkst, dass du ganz am Ende bist, wenn du denkst, es gibt keine Hoffnung mehr, mancher vielleicht denkt, jetzt hilft mir nur noch der Strick oder die Kugel. Dann darf ich dir sagen, das wäre der falsche Ausweg. Denn wir haben einen Gott, der für die Hoffnungslosen gekommen ist. Er hat den Begriff des Glaubens, das heißt der Hoffnung auf den lebendigen Gott, den hat er in die Welt gestellt, dass wir ihm glauben dürfen. Er ist unsere Hoffnung. Und Andreas Enz hat uns vorhin aus Jeremia 29 diesen wunderbaren Text gelesen und er hat es sehr berechtigt gesagt. Dieser Satz wurde gesagt in einer der dunkelsten Stunden der Nation Israel, als sie gefangen waren, 70 Jahre versklavt in Babylon und wo kein Ausweg mehr da war. Es war völlig unvorstellbar, wie sie da wieder rauskommen könnten. Und wie das in Erfüllung gehen könnte, was Gott einmal versprochen hatte. Und Gott sagt es, und ich lese es bewusst noch einmal, und das sagt Gott, ich weiß genau, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Seine Hoffnung ist die Antwort auf deine Hoffnungslosigkeit. Sein Ausweg ist sein Ausweg aus deiner Ausweglosigkeit. Solch ein Gott, über dem dürfen wir nachdenken in diesen Tagen. Ich habe vorhin gesagt, dass ich schon fast mein ganzes Leben lang die Bibel lese. Also nicht den ganzen Tag, aber fast jeden Tag. Und ich habe dieser Tage, war ich mit einem biblischen Buch zu Ende und habe so überlegt, wo werde ich denn jetzt weiterlesen? Und ich habe diese Bibel noch nicht so schrecklich lange, ich glaube 4 Jahre oder so, vielleicht muss man schauen, da vorne steht es irgendwo drin, Januar 20. Also gute 3 Jahre ist diese Bibel alt und ich habe so die Gewohnheit, in meine Bibel viel reinzuschreiben und anzumalen und dann erkenne ich schon immer, welche Passagen dieser Bibel ich schon gelesen habe. Und dann habe ich einfach mal durch die Bibel geblättert, wo noch nichts angemalt ist. Was habe ich denn in dieser Bibel noch nicht gelesen? Und mein Blick fiel auf die ersten Seiten. Und die habe ich dieser Tage wieder neu zu lesen begonnen. Das ist die Geschichte der Schöpfung. Und ich möchte die Geschichte der Schöpfung dieser Welt als eine Illustration nehmen, wie Gott aus deiner Unmöglichkeit, aus deiner Ausweglosigkeit, aus deinem Wunsch noch einmal von Neuem beginnen, wie er das zur Wirklichkeit bringen kann. Und wenn du mit mir staunst darüber, wie Gott diese Welt gemacht hat, kannst du Hoffnung gewinnen, dass er aus deinem Tohuwabohu, aus deinem Nichts, aus deiner Sackgasse, aus deinem zerstörten Leben etwas ganz Großartiges machen kann, wovon du nicht einmal träumen kannst. Die Bibel beginnt mit dem Satz: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ich möchte aus diesem Satz nur ein Wort oder zwei Worte betonen, nämlich schuf Gott. Er ist der, der das Leben schuf. Er ist es, der den Anfang machte. Und nur er konnte schaffen, was für die Ewigkeit von Bedeutung sein würde. Nur er konnte schaffen, was wirklich zu unserem Glück und zu unserer Erfüllung und unserer Befriedigung dienen würde und damit unser Leben für die Ewigkeit Bedeutung hat und zu seiner Ehre dient. Und er schuf. Er schuf aus etwas, was vorher nicht da war. Er schuf aus dem Unsichtbaren. Im Neuen Testament würde später einen schreiben: Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Wie Gott diese Welt geschaffen hat, das weiß ich nicht. Ich war nicht dabei. Aber er hat es geschaffen, indem er wollte und indem er sprach. Und dann wurden Dinge. Dinge, die für uns Menschen unsichtbar sind, die für uns unerreichbar sind, die für uns unverfügbar sind, die für uns unbegreiflich sind, die kann Gott schaffen. Und in diesen ersten Sätzen der Bibel heißt es, die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe. Im Hebräischen, das Alte Testament ist in der hebräischen Sprache geschrieben, steht hier das Wort Tohuwabohu. Das sagt man manchmal für so ein Riesenchaos, zum Beispiel manchmal in dem Zimmer eines Teenager-Jungs. Da ist manchmal so ein Tohuwabohu. Ich meine, ihr Jungs seid sicherlich sehr ordentlich, das ist natürlich klar, aber irgendwo soll es solche Jungs geben, wo so ein Riesenchaos ist und das nennt man auch Tohuwabohu, also ihr Mütter, wenn ihr das Wort noch nie gebraucht habt und ihr kommt mal wieder in das Zimmer eures Sohnes, dann sagt einfach Tohuwabohu. Also Chaos, Durcheinander, Unordnung und wie soll das je wieder in Ordnung kommen? Und deswegen kommt manchmal keine Ordnung in ein Zimmer, weil man gar nicht weiß, wo man anfangen muss und von vornherein den Mut verliert und es sein lässt. Und so machen es manche Menschen mit ihrem Leben. Ihr Leben ist ein Tohuwabohu und sie würden es gerne ändern, aber es ist so viel durcheinander, es ist so ausweglos, es ist so der Misthaufen des Lebens, es ist so groß, dass man den Mut gleich wieder verliert, anzufangen. Und da greift Gott ein und da heißt es, und Gott sprach. Mitten in dieses Durcheinander, mitten in diese Ausweglosigkeit hinein spricht Gott und schafft das für uns Sichtbare, den Himmel, diese Lufthülle, die unsere Erde umgibt und die Weite der Atmosphäre und des Weltalls hat Gott geschaffen. All das wird mit dem Begriff die Himmel bezeichnet und schließlich das Allerwichtigste, nämlich der Ort, an dem Gott wohnt, von dem wir nicht wissen, wo das ist. All das hat Gott geschaffen. Und das erste Detail seiner Schöpfung, das beschrieben wird, steht im Vers 3. Und Gott sprach, es werde Licht. Schau, das wünsche ich dir, wenn du hoffnungslos bist, wenn du noch mal von vorne gerne anfangen würdest, wenn viele Dinge so verdorben sind und so ausweglos sind, dass du verstehst, Gott kann Licht in dein Chaos bringen. In die Dunkelheit hinein ruft Gott das Licht. Und es heißt in diesem Bericht, dass er die Finsternis und das Licht voneinander trennt. Wenn es Licht wird, dann gibt es auch irgendwo Dunkelheit. Gottes Licht gibt Klarheit. Und wenn Gottes Licht scheint, dann wird aber auch offenbar, was in unserem Leben alles schlecht ist. Wenn das Licht manchmal durch die Scheiben scheint, dann wird eine Hausfrau manchmal etwas rot, weil man auf einmal sieht, oh, die Fenster sind ja gar nicht so sauber, wie ich es mir dachte. Das Licht ist ja das Wunderbares, aber es bringt auch zutage, was nicht in Ordnung ist. Licht, wenn Gottes Licht in unser Leben kommt, macht es den Schaden deutlich, den wir angerichtet haben in unserem Leben. Und da ist Gott auch sehr deutlich und sehr klar. Aber Gottes Licht schenkt auch Hoffnung. Es hilft uns, Dinge in Ordnung zu bringen. Wenn wir zum Beispiel irgendwas reparieren wollen, gestern mussten meine Frau und ich zu Hause was reparieren und sie hat das in die Hand genommen und ich habe ihr Licht gebracht, damit sie das sehen konnte, was sie zu machen hatte. So schenkt Gott Licht. Trennt es von dem Finsteren, von den Ausweglosigkeiten, den Zerstörungen in unserem Leben und dem, was uns Angst macht. Und das Nächste, was Gott schuf, nachdem er das Licht gemacht hat, da war eine Atmosphäre vorher, die wir uns gar nicht vorstellen konnten. Die Erde muss umgeben gewesen sein von unglaublich viel Wasser. Und dann hat Gott das Wasser getrennt, das Wasser über der Erde und von dem Wasser auf der Erde, sodass die Atmosphäre entstand, sodass Menschen leben konnten. Denn er wollte keine Fische machen, sondern Menschen. Also er hat auch Fischen gemacht, aber er wollte ja Menschen schaffen und die hat er nicht mit Kiemen geschaffen, sondern mit Lungen und Lungen brauchen Luft. Und so hat Gott eine Lufthülle geschaffen, damit Lebensraum entsteht. Und ich habe da so drüber nachgedacht und mit meiner Fantasie, die kann manchmal groß sein, aber sie reicht nicht aus, mir versucht vorzustellen, wie das geschieht. Da war nur Wasser und auf einmal schafft Gott Luftraum, damit die Menschen, die er später hineinschaffen würde, dass die da leben können. So wie du und ich heute atmen können, das könnten wir nicht, wenn dieses Haus voller Wasser wäre. Gott schafft Luftraum. Und dann hat er auf der Erde das Wasser an bestimmte Orte zusammengefasst und hat trockenes Land geschaffen, damit der Mensch auf dem Land leben konnte. So hat Gott Stück für Stück Lebensraum geschaffen. Erst hat er das Chaos deutlich gemacht und dann hat er Licht geschaffen, damit das Chaos so richtig deutlich wird, aber auch Hoffnung aufbricht, es kann anderes werden. Dann hat er den Lebensraum geschaffen, den Luftraum, damit die Menschen atmen könnten und dann ließ er Nahrung wachsen. So heißt es im Vers 11 von 1. Mose 1, die Erde lasse Gras und Kraut aufgehen, das Samen trägt und fruchtbare Bäume auf der Erde, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist, jeder nach seiner Art. Und die Erde ließ Gras und Kraut aufgehen, das Samen trägt, jedes nach seiner Art und Bäume, die Frucht tragen, in denen ihr Same ist, jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Gott hat Nahrung geschaffen für die Tiere und für den Menschen. Noch war der Mensch nicht da. Gott war immer noch am Vorbereiten. Eben Licht und Licht und Finsternis geschieden und den Luftraum, den er geschaffen hat und dann auf dieser Erde die trockenen Landmassen, damit wir darauf leben und Häuser bauen könnten. Und dann hat er die Nahrung geschaffen. Und genau so macht Gott das, wenn er in unser Leben tritt. Wenn er unser Chaos überwinden will, unsere Ausweglosigkeit. Er schenkt sein Licht, damit richtig deutlich wird, wie groß der Schaden ist und warum das so ist. Und dass wir uns dem stellen und dass wir wahr werden und dass wir Verantwortung übernehmen für das Durcheinander in unserem Leben. Und dann beginnt Gott zu helfen und dann schafft er Atmen, Luft zum Atmen. Er gibt uns auf einmal Mut, dass wir wieder durchatmen können. Er will, dass wir Raum gewinnen zum Leben. Und er schafft uns Nahrung für unsere Seele. Und die hat er uns gegeben in der Bibel, in Gottes Wort. Das sind seine Worte, mit denen er in unser Leben hineinspricht. Und dann hat Gott das Nächste gemacht. Er hat Lichter geschaffen am Himmel, die sollten Orientierung geben, die Sonne und den Mond und die Sterne. Und das hat Gott gemacht, damit es einen Unterschied gibt zwischen Nacht und Tag, dass wir wissen, wann wir schlafen und wann wir arbeiten sollen. Und diese Himmelskörper sind auch dazu da, das Jahr einzuteilen. Weil wir Himmelskörper haben, haben wir einen Rhythmus im Jahr. Einen Monat und ein Jahr und das kehrt dann immer wieder. Und so hat Gott Ordnung und einen Rhythmus in unser Leben gebracht, dass die Erde funktionieren kann, dass sie ihre Ruhephasen hat und ihre aktiven Phasen und dass wir wissen, wann was Zeit ist. Genau das tut Gott, wenn er in unser Leben tritt. wenn wir mit unserem Tohuwabohu zu ihm kommen, mit dieser Ausweglosigkeit, mit dieser Unfähigkeit, Dinge wieder auf Anfang zu stellen, nochmal von vorne anzufangen, dann beginnt er zu wirken, eben mit seinem Licht und dass er Raum schafft zum Leben, dass er uns Nahrung gibt und dass er durch diese Nahrung des Wortes Gottes auch Ordnung in unser Leben bringt, in unser Denken, in unsere Moralvorstellungen, in unsere Prinzipien, in die Quelle unserer Kraft, in die Ziele unseres Lebens. Bringt Gott Ordnung, bringt er Ordnung durch sein Wort. So wie die Himmelskörper einen Rhythmus schaffen für das Leben auf der Erde, so schafft Gott Ordnung in unserem Leben, dass wir wieder uns orientieren können, wieder wissen, wo vorne und hinten ist und oben und unten, dass unser Leben eine klare Basis gewinnt und Sicherheit. Darüber staune ich ganz oft, wenn ich die Bibel lese und ich danke Gott öfter, dass er mir durch seine weisen Worte so viel Ordnung in mein Leben bringt und so viel klare Orientierung und dass seine Worte, wenn man ihnen vertraut, dass sie gesund machen im Denken und im Fühlen und im Handeln und in unseren Beziehungen. Und als Gott das alles geschaffen hatte, das Licht und den Luftraum und die Nahrung und die Orientierung, und dann hat Gott den Menschen geschaffen. Er hat ihn geschaffen nach seinem Bild. Er hat ihn geschaffen unter seinem Segen, um in dieser vorbereiteten Ordnung zu leben. Gott hat Leben vorbereitet und er hat perfektes Leben vorbereitet, so dass man leben kann, mit Sinn leben kann, mit Ziel leben kann, für die Ewigkeit leben kann. So hat Gott den Menschen gemacht. Und schau, das ist genau meine Hoffnung für dich. Dein Leben kann ein Chaos sein. Dein Leben kann kaputt sein. So wie das Leben meiner Familie kaputt war mit Drogen und Alkohol und Gefängnis und Scheidung und Ehebruch und Gewalt und Süchten. Und das, all das hat unsere Familie beherrscht. Und in dieses Tohuwabohu hinein schien Gottes Licht. Und es hat erbarmungslos deutlich gemacht, wie verdorben wir waren. Und dann hat Gott Raum geschafft, hat Hoffnung geschenkt, dass man wieder Hoffnung schöpfen könnte, dass es nochmal anders werden könnte. Und dann hat Gott sein Wort gegeben zur Orientierung. Und dann hat Gott Klarheit geschaffen. Und er hat unserer Seele Nahrung gegeben, dass wir gesund werden konnten. Und er zeigte uns, schau, das ist Leben. So wollte ich dich. Dafür habe ich euch geschaffen. Und so war es bei den ersten Menschen auch. Als Gott dann schlussendlich an 5 Tagen alles vorbereitet hatte, dann am 6. Tag den Menschen schuf und ihn in diese perfekte Ordnung hineinstellte, da war alles sehr gut. Und solange die ersten Menschen, Adam und Eva, im Vertrauen auf den lebendigen Gott blieben, solange sie nah bei ihm blieben, in Gemeinschaft mit ihm, so lange blieb alles sehr gut. Da war Hoffnung auf eine gute Entwicklung und ein gutes Ende. Das ist meine erste Schlussfolgerung für heute Abend. Hoffnung gibt es für einen Neuanfang, weil Gott aus dem Tohuwabohu perfektes Leben schuf. Und weil er das damals gemacht hat für die ganze Welt, kann er das tun auch in deinem Leben. Der Gott, der hineinsprechen konnte in eine finstere, dunkle, ungeformte, unklare Welt und Leben schuf, perfektes, gutes Leben. Der Gott ist dein Gott und der will das in deinem Leben tun. Das ist die erste große Aussage. Der große Schöpfer, der aus der ungeformten Masse dieser Erde ein so herrliches Leben schuf, wie wir es draußen sehen können, jetzt auch in diesem neu beginnenden Frühjahr wieder. Dieser Gott will in deinem Leben neues Leben schaffen. Er kann das. Wenn er das konnte für eine ganze Welt, dann ganz gewiss auch für dich. Aber ich hab noch mehr entdeckt, was mir unglaublich viel Hoffnung macht für kaputte Leben. Und ich habe viele kaputte Leben gesehen, nicht nur in meiner Familie, sondern in vielen anderen Menschen, die Jesus Christus kennengelernt haben. Und da möchte ich dich ein bisschen hineinnehmen in die Zeit vor dem, was ich eben besprochen habe. Du denkst ja, gibt's noch was vor dem Anfang? Denn du hast doch vorhin gelesen, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ja, gäb's noch was vor dem Anfang? Naja, schon. Denn das war nur der Anfang auf dieser Erde. Gott hat ja schon vorher existiert und Gott hat vorher schon was gemacht, bevor er die Welt geschaffen hat. Das habe ich in den letzten 2 Jahren wieder neu entdeckt. Das hat mich total gepackt. Weißt du, was Gott gemacht hat, bevor er die Welt machte und bevor er die Menschen schuf? Schau, Gott hatte vorausgesehen, dass der Mensch, den er in diese perfekte Welt schaffen würde, nicht so bleiben würde. Er wusste, dass der Mensch schuldig werden würde. Er wusste, dass der Mensch nicht immer auf ihn vertrauen würde, sondern sein Leben selbst in die Hand nehmen würde. Er wusste, dass Menschen sich verirren und in der Sackgasse enden würden. Er wusste, dass der Mensch eines Tages Besuch bekommen würde von Satan in Gestalt der Schlange und dass dieser Satan dem Menschen drei verführerische Versprechen machen würde und der Mensch drauf reinfallen würde. Er wusste, Satan würde sagen, esst von dem verbotenen Baum, von der verbotenen Frucht des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse, esst davon. Denn wenn ihr davon esst, dann werden euch die Augen geöffnet über die Möglichkeiten, die ihr habt, wenn ihr Gott aus eurem Leben lasst. Das war die erste Versuchung. Euch werden die Augen geöffnet. Und der Mensch fiel darauf herein. Er dachte, wenn er Gott auf der Seite lässt und sein Leben selbst in die Hand geht, dann geht Leben erst richtig los. Und Gott wusste, dass Satan zu Menschen sagen würde, esst und ihr werdet sein wie Gott. Und wenn man wie Gott ist, dann braucht man ihn nicht mehr. Dann kann man sein Leben selber stemmen und erfüllend gestalten. Und Gott wusste, dass der Satan dem Menschen sagen würde, esst und ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Dann werdet ihr selber die sein, die die Moral bestimmen, die sagen, was richtig und falsch ist. Ihr werdet euer eigenes Gesetz. Und Gott hatte gesagt zu Adam und Eva, wenn ihr meine Gebote übertretet, wenn ihr nicht mehr mir vertraut, sondern euch und dem Satan vertraut, dann wird der Tod eintreten. Und der Tod bedeutete nicht, dass die Menschen sofort tot umfallen würden, sondern dass der Tod in die Welt kommen würde, die Trennung. Tod bedeutet Trennung. Da wird getrennt zwischen Lebenden und Toten. Wenn wir sterben, da wird getrennt in uns. Der Körper wird in das Grab gelegt und der Geist kehrt zurück zu Gott. Und der Tod bedeutet auch die Trennung zwischen uns und Gott hier auf dieser Welt. Dass wir getrennt sind von ihm und nicht mehr im Vertrauen auf ihn leben. Und Gott wusste, wenn der Mensch sich entscheiden würde, der Stimme des Versuchers zu glauben, dann würde er sein Leben an die Wand fahren, er würde es in die Sackgasse fahren. Er wusste, dass dann der Tod eintreten würde mit all seinen, das wusste Gott, bevor er den Menschen geschaffen hat. Und jetzt kommt die großartige Botschaft. Neudeutsch sagt man, die hat mich geflasht, so sagt man das heute. Und weißt du, was die Botschaft ist? Bevor Gott den Menschen schuf, hat er den Ausweg geschaffen aus der Sünde der Menschen. Bevor er den Menschen in die Welt setzte, in diese perfekte Welt, bevor der Mensch in die Versuchung kommen würde, Satan gegenüber, bevor der Mensch versagen konnte, bevor der Mensch sich von Gott trennen konnte, weil er sich selbst vertraute und nicht dem lebendigen Gott, da hat Gott festgelegt, dass zu einer bestimmten Zeit, und die war vor rund 2000 Jahren für diese Erde gekommen, Jesus Christus an unserer Stelle am Kreuz von Golgatha sterben würde, um unsere Schuld zu tragen. Er würde sterben, um uns zu versöhnen mit dem lebendigen Gott, um die Strafe, die uns galt, weil wir Gott verlassen haben, auf sich zu nehmen. Und sie an unsere Stelle zu tragen, damit wir nicht gestraft werden müssen. Das hat Gott festgelegt vor Grundlegung der Welt, bevor er diese Erde ausgestaltet hat. Und bevor die Geschichte mit dieser Welt begann, hat sich Jesus bereit erklärt, zu dem Zeitpunkt, den der Vater bestimmen würde, sich am Kreuz von Golgatha töten zu lassen um unserer Schuld willen. Deswegen verkündigen wir und predigen wir den gekreuzigten Christus, wie es da vorne an der Wand steht. Aber Gott hat auch festgelegt,
dass der Weg der Errettung, der Weg aus dem Chaos, aus der Sackgasse, der Weg, wenn man nochmal von Neuem beginnen will, ein Weg der Gnade sein werde. Das heißt, eine Rettung, zu der ich nichts beitragen kann. Gott hat festgelegt, dass es Gnade sein müsste für einen verurteilten Menschen, der nichts tun konnte, um sich selbst zu retten. Gott hat festgelegt, es wird ein Weg sein, wo der Mensch mit leeren Händen vor Gott kommen muss. Ihm nur bekennen kann, dass er schuldig ist, ihm bekennen kann, dass er nichts tun kann zur Vergebung seiner Schuld, dass er nichts tun kann zur Erneuerung seines Lebens, dass er nichts tun kann zur Versöhnung mit Gott, sondern dass er nur vor Gott stehen kann und um seine Gnade bitten muss. Das hat Gott festgelegt, damit uns aller Ruhm genommen wird, dass wir nicht eines Tages vor Gott stehen würden und ihm zeigen würden, was wir alles gemacht haben. Gott hat festgelegt, nur leere Hände, die sich ihrer Sünde und ihrer Verlorenheit bewusst sind, wenn die vor Jesus kommen, dass diese Menschen gerettet werden und kein anderer. Und da hat Gott festgelegt, dass wir ein ewiges Reich bekommen sollen, wenn wir unsere Hoffnung auf Jesus setzen. Das hat mich dermaßen bewegt. Gehst du nochmal mit mir in die Prähistorie, also die Zeit vor der Zeit, also bevor Gott daran ging, die Welt zu schaffen, hat er erst einmal den Ausweg aus der Schuld und Sünde und Verlorenheit und dem Gericht geschaffen. Bevor er den ersten Menschen gemacht hat, hat Gott den Ausweg geschaffen, um ihn zu retten aus seiner Verlorenheit. Das hat Gott zuerst gemacht, bevor er den Menschen schuf. Und weißt du, deswegen kann es keinen hoffnungslosen Fall für Gott geben. Deswegen kann es keine Schuld geben, die zu groß ist, dass Gott sie nicht vergeben könnte. Deswegen kann es keinen Menschen geben, der so verkommen ist, dass Gott ihn nicht lieben würde. Denn Gott hat zuerst den Weg der Errettung festgelegt. Und dann hat er den Menschen geschaffen. Und als der Mensch dann tatsächlich schuldig wurde, dann ist Gott nicht erschrocken. Dann hat Gott nicht sagen müssen, du liebe Zeit, ich hab's so gut gemeint und die haben's verbockt. Was machen wir denn jetzt? Sondern das war alles vorbereitet. Gott wusste das. Und bevor er dann diese Erde, auf dieser Erde den Menschen schuf, hat er erst die Lebensbedingungen geschaffen, wie ich sie vorhin beschrieben habe, ja, mit dem Licht und der Lufthülle und dem Lebensraum und der Nahrung und der Orientierung durch die Himmelskörper und all diese Dinge, die der Mensch braucht, um existieren zu können. Das heißt, dieser Gott hat sich vorbereitet auf das Chaos, das der Mensch antreffen und was der Mensch anrichten würde mit seinem Leben und mit dieser Welt. Er hat genau für die Not vorgesorgt, in die du vielleicht jetzt gerade geraten bist. Gott hat vorgesorgt für die Not in deinem Leben, all das Durcheinander, all dieses Tohuwabohu unseres Lebens, auch unseres Glaubenslebens. Gott hat vorgesorgt. Er ist ein Gott des Neuanfangs. Er wusste, dass es für dich nötig sein würde, noch einmal von vorne anzufangen. Er wusste, dass du das Leben, wie er es für dich vorgesehen hatte, nicht aus deiner eigenen Kraft wirst führen können. Und er wartet, dass wir zu ihm kommen. Also Gott hat eine doppelte Vorbereitung getroffen für deine Ausweglosigkeit. Er hat zuerst die Erlösung geschaffen, die vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha für die ganze Welt sichtbar wurde. Da wurde es nur sichtbar gemacht. Wie, ihr kennt das doch, wenn man manchmal so ein Denkmal einweiht. Ja, das wird gebaut und dann wird es verhüllt und es ist fix und fertig. Das ist perfekt. Bis zum Tag der Einweihung. Und da kommen ganz wichtige Leute und die ziehen dann das Tuch von diesem Standbild und dann stehen alle da und bewundern es. Es war schon lange fertig, nur noch nicht sichtbar. Und so war die Erlösung durch Jesus perfekt vorbereitet, aber sie wurde sichtbar, als Jesus Christus Mensch wurde. Das heißt, er hat vorgesorgt für all dein Chaos, für dein Tohuwabohu, für deine Not, für dein Elend, für deine Ausweglosigkeit, auch in all deiner Frömmigkeit, in der du vielleicht gescheitert bist. Weißt du, ich habe schon ganz viele fromme Leute getroffen, in Gemeinden, wie ihr es hier auch seid, die nach außen hin perfekt aussahen. Und innen drin ganz verzweifelt, weil ihre Beziehung zu Jesus einfach nicht passte, weil sie dieses Leben, von dem andere sprachen, nie erlebt haben. Und dann habe ich andere gesehen, die so wie meine Familie total zerstört waren, wo man es von außen schon sah, dass viel durcheinander war. Und für all diese Menschen, die ganz Verkommenen bis zu den Superfrommen, bei denen innerlich aber Not ist und die am liebsten nochmal von vorne beginnen würden, ist diese zweifache Botschaft. Gott hat vor Grundlegung der Welt die Erlösung durch Christus geschaffen. Und dann hat er diese Welt ausgeformt und gestaltet mit all dem, was nötig war, dass der Mensch leben kann. Und als alles perfekt vorbereitet war, dann hat er den Menschen aus Erde geformt und ihn in diese perfekte Lebenswelt hineingestellt. Und deswegen ist Hoffnung für uns. Und deswegen können wir solche Veranstaltungen machen. Und ganz mutig hinschreiben, Hoffnung, wenn man noch einmal von vorne beginnen will. Denn die Hoffnung, die ist nicht in uns, auch nicht in mir als Prediger, sondern alleine in diesem Gott, der diese doppelte Vorsorge für uns Menschen getroffen hat. Und ich will euch, das ist noch nicht ganz Schluss, aber so langsam will ich Richtung Schluss der Predigt schon gucken, die Geschichte von einem Mann erzählen, dem Jesus begegnet ist. Dieser Mann hat den Namen Nikodemus. Dieser Name bedeutet Sieger aus dem Volk. Also sein Name war eigentlich so eine Botschaft, das ist so der Überflieger. Aber das war er nicht. Er kannte das alles. Was ich jetzt gesagt habe, war ihm zum Teil bewusst. Er glaubte an den Schöpfergott. Er war ein Teil des Volkes Israel, dem Gott vieles deutlich gemacht hatte über den lebendigen Gott. Er hatte schon 2/3 unserer heutigen Bibel, das Alte Testament. Das konnte er lesen und sogar studieren. Der kannte sich richtig gut damit aus. Aber in seinem Leben war trotzdem ganz viel Chaos. Eigentlich hätte er es wissen können. Er war ein Oberster unter den Juden, ein Pharisäer. Das war eine Gruppe unter den Juden, die ganz besonders fromm waren. Das heißt, der Schein war gut, aber der Schein trug. Vielleicht hier bei dir. Vielleicht sieht niemand deine innere Not. Worin sie auch immer besteht. Vielleicht in der Not in deiner Ehe. Der Not in all den geheimen Dingen, von denen du wünschst, dass niemand sie mitkriegt. Die Not in deinem Seelenleben, in deinen Gefühlen, in deinen Emotionen. Die Not in deinen Süchten und Begierden, die du nicht in den Griff bekommst. Die Not mit all dem Elend, das du schon angerichtet hast auf der Welt. Vielleicht sieht man dir das nicht an. Nikodemus hat man seine Not auch nicht angesehen. Es war ein sehr angesehener Mann in der Stadt. Aber der kam zu Jesus. Und er kam zu Jesus bei Nacht. Man kann sich ja fragen, warum kommt einer nachts zu Jesus? Und manche haben gesagt, er hat sich wahrscheinlich geschämt und kam lieber bei Nacht, damit die anderen das nicht sehen. Kann sein. Ich denke aber auch, vielleicht ist es ein Sinnbild seiner Verzweiflung. Ja, war vielleicht Nacht in seiner Seele. Vielleicht litt er unter seiner Not und seinen Selbstzweifeln. Und er kommt zu Jesus und fängt so ein Gespräch auf Augenhöhe an. So ganz höflich hat er mal ein Kompliment erstmal ausgesprochen. Denkt man ja manchmal, wenn man Leuten Komplimente macht, dann hat man bei denen einen Stein im Brett. Dann sind sie freundlich. Wenn ich zum Jakob gehe und sage, Jakob, du hast aber eine schöne Krawatte an, dann habe ich ja schon mal 3 Pluspunkte. Also wenn ihr vom Jakob was wollt, bewundert zuerst seine Krawatte. Dann ist er vielleicht zugänglicher für das, was ihr wollt. Nein, ich glaube nicht, dass er bestechlich ist, der Jakob, aber so machen wir es manchmal. So kam der auch und sagt zu Jesus, Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann die Zeichen und Wunder tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist.
hätte ja denken können, dass Jesus sagt, oh, danke schön für das nette Kompliment und für die Bewunderung, die du mir entgegenbringst. Aber so ist Jesus nicht gewesen. Er sagt ihm ganz einfach, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. Als ich das zum ersten Mal las, dachte ich, die Anrede vom Nikodemus und was Jesus antwortet, passt ja überhaupt nicht zusammen. Der macht ihm ein höfliches Kompliment und er sagt, ja, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, kannst du den Himmel nicht sehen. Nun, warum hat Jesus das so gesagt? Der Nikodemus meinte ja, er wäre so ein Vorzeigejude, so ein ganz hochstehender Moralist, mit dem Gott doch sehr zufrieden sein müsste und mit dem man mal auf Augenhöhe ein theologisches Gespräch führen könnte. Und Jesus hat ihm sehr deutlich gemacht, ja, ich komme schon vom Himmel, wie du sagst, das stimmt ja, aber du kannst dort nicht hinkommen, denn du kannst weder den Himmel auf Erden schaffen, noch kannst du dir den Himmel verdienen. Das musste Jesus ihm deutlich machen. Du, Nikodemus, kannst den Himmel nicht erarbeiten, nicht verdienen. Du kannst weder einen Himmel auf Erden schaffen, du kannst keine Ordnung in dein Leben bringen, so dass es Gott gefällt, und du kannst auch nicht den Himmel erreichen. Er musste ihm sehr deutlich machen, dass der Mensch nicht noch einmal von vorne anfangen will. Weißt du, unser Thema hat ja eine Stolperfalle. Hoffnung, wenn man noch mal von vorne beginnen will. So meinen es ja manche Menschen, ich will noch mal von vorne beginnen. Ich will es noch mal versuchen und das nächste Mal mache ich es besser. Und es geht genauso schief wie beim ersten Mal. Schau, wenn dein Versuch, dein Leben in Ordnung zu bringen, nochmal von vorne zu beginnen, scheitert, dann wundere dich nicht. Denn du kannst das Chaos in deinem Leben so wenig in Ordnung bringen, wie du die Welt schaffen kannst. Es war Gott, der aus dem Tohuwabohu Leben schuf. Es war Gott, der Sünde mit Errettung beantworten konnte. Und deswegen können wir unser Leben nicht so in Ordnung bringen, dass es erfüllt ist, und dass es zur Ehre Gottes dient und, was das Wichtigste ist, dass es im Himmel endet. Wundere dich nicht, wohin Gott dich führen will. Das ist, dass er dein Leben neu macht. Er, der die Welt geschaffen hat. Er, der die Errettung geschaffen hat vor Grundlegung der Welt. Nikodemus hört zu und sagt, ja, wie kann das gehen? Es war auf einmal ratlos, weil Jesus eine Ebene ansprach, die war ihm fremd. Mein Leben neu werden, ich in den Himmel kommen. Wie kann das geschehen? Ich kann doch mein Leben nicht rückabwickeln. Ich kann doch nicht nochmal in den Bauch meiner Mutter und nochmal geboren zu werden. Was meinst du? Und Jesus setzt ihm das nächste Rätsel vor und sagt, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Er kann nicht in den Himmel kommen. Weder wird es Himmel auf Erden auf dieser Welt in ihm, noch kommt er in den Himmel Gottes. Er muss geboren werden aus Wasser und Geist. Und da war der Herr Theologe Nikodemus schon wieder am Ende mit seinem Latein, so vielleicht wie du auch. Was bedeutet das? Was hat Jesus damit gemeint? Jemand muss von Neuem geboren werden aus Wasser und aus Geist. Nun, das Wasser hat zwei Bedeutungen in der damaligen Kultur, war es ein Bild für das physische Leben. Und das hatte der Nikodemus ja. Aber das geistliche Leben, das heißt eine geordnete Beziehung mit Gott, die Gewissheit des ewigen Lebens, das fehlte ihm noch. Und Gott sagte ja, aus Wasser bist du geboren, das leibliche Leben, das hast du, aber das geistliche, das ewige, das fehlt dir noch. Aber der Begriff des Wassers bedeutet noch etwas anderes. Im Alten Testament, das wusste Nikodemus, mussten die Priester, bevor sie irgendwas taten in ihrem Heiligtum, sich erst mal waschen. Die Hände waschen und die Füße waschen. Und das war so ein Sinnbild für Reinigung. Man braucht Reinigung, man braucht Vergebung, man muss sauber werden im Leben. Jesus sagt ihm, weißt du, was du brauchst, Nikodemus? Der Schmutz deiner Sünde muss abgewaschen werden. Du bist so ein frommer Bursche nach außen hin, aber in deinem Inneren ist so viel Not, ist so viel Schuld und deswegen bist du so verzweifelt und hast keine Hoffnung für den Himmel. Schau, wenn Gott mit dir von Neuem anfangen will, dann macht er nicht einfach heile, heile Gänschen und alles ist gut, sondern dann kommt er mit seinem Licht, das war das Erste, was Gott geschaffen hat, der kommt mit seinem Licht und strahlt die Not an und sagt, schau, da ist deine Schuld, schau, da ist deine Sünde, schau, da ist deine Verlorenheit. Das muss Gott zuerst deutlich machen. Und da brauchst du Vergebung, da brauchst du Reinigung. Und, hat er gesagt, du musst geboren werden aus Wasser und Geist. Und das ist ein Bild für den Geist Gottes, die Kraft Gottes. Denn es ist nicht der Mensch, der sich neu machen kann. Ich bin so froh, dass das Evangelium nicht heißt, nicht. Ich habe dir deine Schuld vergeben und jetzt streng dich an, dass du es beim zweiten Versuch besser machst. Das wäre schrecklich. Das Evangelium bedeutet, dass Gott selbst in unser Leben tritt und dass er unser Leben verändert und dass er es neu macht. Dass Gott in unser Herz kommt. Johannes würde einmal sagen, so viele ihn aber aufnahmen, in ihr Leben aufnahmen, als ihren Retter und als ihren Herrn, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Nikodemus versteht immer noch nicht, wie das geschehen kann. Und dann sagt Jesus diesem Nikodemus den vielleicht berühmtesten Bibelvers. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Er sagt den Nikodemus, Gott liebt dich. Nikodemus, Gott hat mich gegeben, dass ich dein Retter werden soll. Nikodemus, was dich rettet, was dich in den Himmel bringt, sind nicht deine guten Taten und nicht deine Anstrengungen, dich selber an den Haaren aus dem Sumpf zu ziehen, wie es später der Münchhausen vorgeben würde, sondern dass du zu mir kommst und dich retten lässt und dich lieben lässt und dir vergeben lässt. Und dass du Gott zulässt, dein Leben neu zu machen. Denn Gott ist der Spezialist für die Neuschöpfung aus dem Chaos. Gott liebt die Welt so sehr, dass er seinen Sohn gibt. Er gibt seinen Sohn. Wer von Neuem anfangen will, weil er sich von Gott entfernt hat, der darf zu diesem Gott zurückkehren. Dafür kam Jesus, um die Ursache für dein Chaos zu überwinden. Er gibt seinen Sohn. Und er nimmt die Strafe der Trennung auf sich, damit wir neu beginnen können. Aber nicht neu, indem wir versuchen, alles besser zu machen, sondern neu, weil Jesus in dein Leben tritt und weil du ihm die Herrschaft deines Lebens überträgst. Wer an Jesus glaubt und das Leben mit aller Schuld und allem Versagen, allem Irrtum und aller Selbstüberschätzung an ihn überträgt, es ihm anbefiehlt, der kann Leben finden. Und schau, dazu möchte ich dich einladen heute Abend, dass du dein Leben mit all dem Chaos, mit all dem Durcheinander, mit all den Sackgassen, mit aller Schuld, mit aller Hoffnungslosigkeit, dass du all diese Schuld zu Jesus trägst. Aber wichtig, Jesus will nicht nur deinen Mist. Er will nicht nur deine Schuld. Er will nicht nur dein Versagen, sondern Jesus will dein Leben. Denn wenn dein Leben nicht in die Hand Gottes kommt, wenn dein Leben nicht an den zurückübertragen wird, der es geschaffen hat, kann dein Leben nicht neu werden. Denn nicht du kannst dein Leben neu machen, denn du kannst es so wenig, wie wir die Welt schaffen konnten. Das hat Gott geschaffen. Und du kannst dich nicht erlösen, das musste Jesus tun am Kreuz. Und deswegen wird der nicht verloren gehen, sondern Heilung und Ordnung und Befreiung erfahren, der mit seiner Not zu Jesus kommt, der mit seiner Sackgasse zu Jesus kommt und sagt, Herr, ich komme da nicht raus.
Ich bin hier wegen meiner eigenen Schuld. Und ich kann nur meine Hände dir entgegenstrecken und dich bitten, Gott sei mir gnädig. Wer sein Leben Jesus anvertraut, wer ihm das Steuer in die Hand gibt, der darf erleben, dass Gott ihm einen Neuanfang schenkt. Und der Neuanfang, der Inbegriff des Neuanfangs ist, dass du dein Leben für Jesus öffnest und Jesus in dein Leben tritt. Denn später wird man mal lesen im zweiten Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth. Da hat er diesen großartigen Satz gesagt im Kapitel 5 in Vers 17. Wenn jemand in Christus ist, so wird er eine neue Schöpfung. Verstehst du? So, nur so. Nicht mit einer frommen Anstrengung, Gott zufriedenzustellen und dich besser zu machen, sondern dass du dein Leben Jesus hier gibst. Wenn jemand in Jesus ist, wenn jemand sein Leben Jesus anvertraut, wenn jemand das Leben in die Hand des Herrn legt und ihm sagt, Herr, ich übergebe dir mein Leben, mache du daraus etwas, was dich ehrt. Das ist es, wozu ich dich einlade heute Abend. Und ich weiß nicht, ob du dir das eingestehen willst, wo Not ist in deinem Leben. Und wenn du das willst, dann ist Hoffnung da für dich. Und dann können wir reden miteinander. Und dann können wir beten miteinander. Und Jesus um Hilfe bitten, dass er in dein Leben kommt. Ich weiß nicht, ob du sicher weißt, ob du gerettet bist. Oder ob du wie Nikodemus dastehst und immer noch denkst, du könntest Gott irgendwie beeindrucken. Bist du von Neuem geboren? Lebt Jesus in dir? Ist er dein Leben? Ist deine Schuld vergeben? Weißt du, dass Jesus in dir lebt? Weißt du, dass Jesus in dir ist, der dein Leben neu macht? Der all deinen bösen Charakter überwindet, den du nicht bezwingen kannst? Ist Jesus in deinem Leben? Ist er dein Retter? Ist er dein Herr? Er möchte in dein Leben und er möchte dein Leben in die Hand nehmen. Er möchte nicht nur deine Schuld vergeben, sondern möchte, dass du ihm dein Leben gibst und sagst, Jesus, hier ist mein Leben. Mach du was draus, was dich freut und was dir Ehre macht. Und hilf mir raus aus meiner Ausweglosigkeit, aus meiner Schuld und Sünde, aus meiner Verzweiflung über mich selbst und das Leben. Und da ist Hoffnung, wenn du zu Jesus kommst. Du musst ihm nichts vorweisen. Du musst ihn nicht beeindrucken. Das kannst du auch nicht. Jesus ist von dir gar nicht beeindruckt. Aber wird immer antworten, wenn ein Mensch zu ihm kommt und sich vor ihm neigt und sein Leben für ihn öffnet. Ist das dein Herr? Ist das dein Erlöser? Das musst du wissen, weißt du? Das musst du wissen, ob Jesus dein Herr ist. Das musst du wissen, ob deine Schuld vergeben ist. Das musst du wissen, dass Jesus in dir lebt. Das ist ganz wichtig. Denn wenn wir nicht geboren sind aus Wasser und Geist, also wenn Jesus nicht in uns lebt, hat der Nikodemus gesagt bekommen von Jesus, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Da kannst du noch so fromm aussehen, wie du willst. Du kannst noch so fromme Lieder singen, selbst wenn du im Chor singst. Es würde dich nicht retten. Jesus muss in deinem Leben sein. Er muss dein Leben sein. Er muss dir sein, der deine Schuld vergibt. Und er muss dein Herr geworden sein. Und ihm muss dein Leben gehören. Und dann kommst du raus und dann beginnt neues Leben, nämlich das Leben, das Jesus sich vorstellt. Nicht ein Leben deiner Frömmigkeit, aber das Leben, das Jesus sich vorgestellt hat. Ich werde nachher, wenn der Chor singt, zusammen mit Jakob und anderen in den Vorraum gehen. Wir gehen hoch in den Seelsorgeraum und dort, dann haben wir Zeit, uns zu begegnen. Und da können wir sprechen miteinander. Komm doch einfach. Wenn Dinge nicht klar sind in deinem Leben, zwischen dir und Jesus. Komm, lass uns reden drüber. Und dann lass uns Jesus fragen in der Bibel, dass er uns Rat gibt und Hilfe gibt und dass er eingreift, damit Jesus in dein Leben einzieht und dass du heute Abend fröhlich nach Hause gehen kannst, weil du weißt, Jesus ist mein Leben. Ich habe den erkannt, der die Welt gemacht hat in seiner Macht. Und ich habe den erkannt, der vor Grundlegung der Welt die ganze Erlösung für mich bereitgestellt hatte. Und das durfte ich erleben. Und ich darf gewiss sein, Jesus ist mein Retter. Und wenn das nicht klar ist, wenn du Zweifel hast oder genau weißt, das ist nicht so, er lebt nicht in mir, lass diesen Abend nicht zu Ende gehen, ohne dass du zu Jesus gekommen bist. Jesus wartet auf dich. Lasst uns noch zusammen beten.